Tödliche Gefühle. Können Gefühle tödlich sein? Ja, können sie. Ich unternehme heute Morgen den verzweifelten Versuch, euch in einer halben Stunde das zu erzählen, was ich in einigen Stunden in einem wundervollen englischsprachigen Buch gelesen habe. And if you are able to understand English, get yourself a copy of Deadly Emotions. Wenn du das nicht verstanden hast, musst du nicht wissen, was das bedeutet hat. ich habe es leider nicht auf Deutsch gefunden, aber es hat mich sehr erschüttert und ich bringe euch einfach die Essenz, so wie ich es halt packe. Und am Mittwoch, Bernd hat es angekündigt, werde ich quasi noch so ein Sahnehäubchen hinten nachliefern davon. Ja, ich freue mich auch. Okay, der Autor dieses Buches heißt Don Colbert, der ist Arzt und Christ und er behauptet, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen negativen Gefühlen und Krankheit. Ich werde euch einige medizinische Sachen erzählen, vorlesen, wiedergeben. Ich hoffe, es wird nicht langweilig dabei und einiges aus dem Wort Gottes angucken. Aber eben hatte ich so den Gedanken, es wäre vielleicht cool, eine Bibelstelle auch an den Anfang zu stellen und dann die medizinischen Fakten anzugucken und die Bibelstelle dann zu wiederholen. Ich habe es nicht geschafft und auch meinem Mann gesagt, das kannst du vergessen, daraus ein Handout zu machen. Das bedeutet für dich, du musst fleißig sein oder dir nachher die CD bestellen, mitschreiben. Also das ist einfach, es ist wahrscheinlich auch viel mehr, was ich hier liegen habe, als was ich euch erzählen kann. Okay. Die Bibel sagt in Kolosser 3, wenn du deine Bibel dabei hast, schlag sie auf in Kolosserbrief, 3. Kapitel ab Vers 12. Wir lesen 12 bis 15, Kolosser 3, 12 bis 15. Das ist der Brief, der kommt nach 1., 2. Korinther, Galater, Epheser, Philippa, Kolosser. Da ist er. Genau. Und wenn du es jetzt so schnell nicht findest, dann hör einfach gut zu. Da sagt das Wort Gottes, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Ich mache einen kleinen Sprung. So zieht nun an, als Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen, in einem Leib. Und seid dankbar. Das ist richtig lästig, immer diese Erinnerung an die Dankbarkeit. Ja? Nein, lass sie dir nicht lästig sein, sondern lass sie dir willkommen sein. Du bist willkommen, Alexander, was auch immer zu tun, damit es besser wird. Was mir wichtig ist zu sagen, es gibt andere Faktoren, die körperliche Heilung blockieren können. Und ich möchte heute Morgen nicht hier stehen und sagen, wenn du krank bist oder sogar chronisch krank bist, ich weiß genau, woran es liegt, du pflegst die falschen Gefühle. Das ist nicht der Punkt. Aber es ist ein Faktor, den wir viel zu sehr unterschätzt haben. Und ich möchte dich einfach nur ermutigen, selber ganz ehrlich einen Check-up mit dir selbst zu machen. Die Engländer sagen, brutally honest, brutal ehrlich mit dir selbst zu sein. Und zu Gott zu sagen, Herr, wenn es da was gibt, was ich verändern sollte, ich mach das, zeig's mir. Weil du sparst dir so viel. Und was du dir sparst, das wirst du gleich hören. Also mein Ziel ist, dir liebevoll zu helfen, zu gucken, ob es da eine Möglichkeit gibt, dass du da in Fallen getappt bist. Und bitte denk über dich selbst nach. Nicht über deinen Ehepartner, den der links und rechts und hinter dir sitzt oder irgendjemand. Jetzt du, Gott und das, was du jetzt an Informationen bekommst. Das ist mein Appell an dich. Viele Menschen sind davon überzeugt, dass Gefühle eine Sache sind und Krankheiten eine rein körperliche Sache. Das ist auch, was die Wissenschaft uns sagt, totaler Schwachsinn. Das ist nicht so. Schau dir verschiedene Untersuchungen an oder beobachte deinen Bekanntenkreis. Und du stellst zum Beispiel fest, viele Menschen werden dann krank, kurz nachdem sie geschieden wurden. Das ist ein Fakt. Es gibt Kommunikation von deinem Gehirn zu deinen Körperzellen. Und die geschieht, das klingt jetzt schlau, ich zitiere einfach nur, durch Neuropeptide. Da sind bestimmte Immunzellen und ja, die kommunizieren, lassen wir es mal dabei. Das eine Teil ist wie ein Schlüssel, das in die Körperzelle wie in ein Schloss reinpasst. Das heißt, dein Gehirn redet mit deinen Immunzellen im Körper. Wenn dein Gehirn jetzt Dinge wahrnimmt oder erlebt, Gefühle zum Beispiel der Wut, der Angst, der Traurigkeit, dann weiß bald jede deiner Immunzellen darüber Bescheid. Dr. Kolbert schreibt, dass Angst beispielsweise mehr als 1400 bisher bekannte physische und chemische Stressreaktionen triggert und mehr als 30 verschiedene Hormone und Neurotransmitter aktiviert. Adrenalin, das habt ihr alle schon gehört, das Wort, ist zum Beispiel ein solches Stresshormon, das eine Wirkung hat wie Drogen. Erhöhte Werte von Adrenalin können bewirken, dass ein Mensch sich großartig fühlt. Er hat dann ganz viel Energie, braucht wenig Schlaf und hat die Tendenz, das Leben im Allgemeinen sehr positiv zu betrachten. Man kann nach Adrenalin süchtig werden. So, das betrifft zum Beispiel den Bereich der Arbeitssucht. Menschen in extremen Berufen sind häufig adrenalinsüchtig. Geschäftsführer, Anwälte, Notärzte. Adrenalin ist ein sehr machtvolles Hormon, das weitreichende Auswirkungen hat. Es fokussiert dein Gehirn, schärft dein Sehvermögen, lässt die Muskeln sich in Vorbereitung für Flucht oder Kampf zusammenziehen, bewirkt die Erhöhung von Blutdruck und Puls und verengt die Blutbahnen. Der Appetit lässt nach, weil Blut vom Verdauungstrakt zu den Muskeln transportiert wird. Das ist eine tolle Sache, wenn das kurz passiert. Für einen Moment, wo einfach Gefahr droht oder irgendwas passiert. Und wenn dann dieser Hormonpegel wieder sinkt, dann fühlt man sich sehr erschöpft, sehr müde. Und das Problem ist, dein Körper macht keinen Unterschied, was diesen Anstieg dieser Stresshormone auslöst. Es kann dein Streit sein mit deinem Ehepartner, deinem Teenie-Kind. Es kann sein, deine wütende Reaktion, wenn du im Straßenverkehr doof behandelt wirst, dir einer die Vorfahrt nimmt. Dein Körper reagiert in jedem dieser Fälle mit der Ausschüttung von Adrenalin und Cortisol. Und wie gesagt, kurzfristig kein Problem, aber langfristig werden diese Hormone permanent freigesetzt, wirst du sehr wahrscheinlich krank. Beispielsweise, wenn du in einem Zustand von beständiger Wut und Groll auf eine andere Person bist, wird dieser Adrenalinfluss auch beständig einen höheren Pegel haben. Mögliche Folgen davon sind hoher Blutdruck, überhöhter Puls und andere Dinge. Adrenalin bringt dir doch noch mehr mit sich. Wenn du das über längere Zeit höher hast in deinem Blut, dann steigen auch die sogenannten Triglyceride, das sind Blutfette, an und der Blutzucker. Cortisol bewirkt nämlich auf Dauer höhere Zuckerwerte. Ja. Zwei Schlüsselprinzipien habe ich gelernt aus diesem Buch im Zusammenhang mit Stress. Es gibt einen Unterschied. Es gibt positiven Stress und negativen Stress. Freudige, emotionale Zustände, extreme Freude lösen auch Stress aus, aber negative Stressgefühle, zum Beispiel Trauer, Kummer, sind schädlicher als intensive Freude. Die Gefühle, die laut Dr. Kolbert am schädlichsten sind, sind Zorn, fehlende Vergebungsbereitschaft, Depression, Groll, Ärger, Sorge, Frustration, Angst, Kummer und Schuld. Hast du den Bibelvers von eben noch im Hinterkopf? Zweite Schlüsselinformation zum Thema Stress. Wir müssen lernen, wie wir Stress ausschalten. Jetzt zitiere ich wortwörtlich aus dem Buch. Don Kolbert schreibt, nie werde ich vergessen, was mein Psychiatrieprofessor auf der Uni sagte. Er war zuvor einige Jahre lang Hautarzt gewesen und hatte unzählige Patienten mit Schuppenflechte behandelt. Als ich ihn einmal fragte, warum er die Dermatologie verlassen und Psychiatrie studiert hatte, antwortete er Folgendes. Als Hautarzt zog er die Schlussfolgerung, dass viele Leute, die unter Schuppenflechte und Hautekzemen litten, eigentlich sozusagen über ihre Haut weinten. Anders ausgedrückt, diese Leute waren aus irgendeinem Grund unfähig, offen zu weinen, obwohl sie Dinge erlebt hatten, die das Weinen durchaus rechtfertigten. Aber sie drückten ihren Kummer durch die Haut aus, wo er sich als schmerzhafter oder irritierender Hautausschlag manifestierte. Die Forschung hat ergeben, dass Ausbrüche von Schuppenflechte und Ekzemen stärker werden, wenn die Person unter Stress steht. Wenn dein Körper sprechen könnte, würde er ohne Zweifel durch die Hautreaktion sagen, ich kann keine stressproduzierenden Gefühle mehr gebrauchen. Mein Rat lautet daher, lerne es, den Stress auszuschalten. Wichtige Information zum Stress. Es geht weniger um die Ereignisse und die Erlebnisse, die eine Person hat, als vielmehr, was die Person über diese Ereignisse und Erlebnisse glaubt. Was einer für Stress hält, ist es für jemand anderen überhaupt gar nicht. Zum Beispiel einer plant ein Abendessen für 40 Leute und findet das total cool, die Vorbereitung, das zu planen, die Einkäufe, die Party durchzuführen. Und eine andere Person bricht bei dem Gedanken in Panik aus, ein lockeres Abendessen für ein paar Freunde zu machen, für eine Handvoll Freunde. Also Ereignisse an sich sind nicht zwingend Stressauslöser, sondern meine Wahrnehmung der Ereignisse bestimmen die Folgen. Dr. Kolbert bringt ein Beispiel, das fand ich ganz witzig. Ich krieg das nicht zusammen, sagte jemand zu ihm. Freitags wache ich total erschöpft auf und gehe durch den ganzen Tag in großer Erwartung auf das Wochenende. Ich falle abends ins Bett, dankbar, dass ich ausschlafen kann und nicht zur Arbeit muss am nächsten Tag. Samstags wache ich dann aber früher auf als an meinen Arbeitstagen. Ich tauche in verschiedenste private Projekte rund um mein Haus ein, dann gehe ich einkaufen. Vielleicht treffe ich mich noch zum Kaffeetrinken mit einem Freund, besuche eine Kinovorstellung am Nachmittag und gehe mit Freunden abends essen. Am Ende eines solchen Tages habe ich genauso viel oder sogar mehr bewerkstelligt als an einem Arbeitstag. Ich habe mit genauso vielen Menschen gesprochen und genauso viele Aufgaben erledigt und ich bin am Ende dieses Tages überhaupt nicht müde. Das verstehe ich nicht. Ich entgegnete, du glaubst nicht, dass der Samstag ein Arbeitstag ist. Es geht allein um deine Wahrnehmung. Du denkst, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, da geht's um Arbeit, um Anstrengung, Verantwortung, einen engen Zeitplan, konzentriert sein. Und du stufst die Dinge als schwierig ein. Hingegen nimmst du den Samstag spielerisch wahr. Du denkst an Spaß, Freunde, Einkaufen und so weiter. Was du glaubst, was du wahrnimmst, legt fest, wie viel Stress du hast. Und das Ausmaß des Stresses bestimmt, wie müde du am Ende des Tages bist. Wenn wir über Stress reden, ist das, was wir glauben, der Schlüssel. Oder wie Jimmy Dause es einmal sagte, Stress kommt von innen, nicht von außen. Das ist jetzt kein Plädoyer gegen Grenzen setzen, aber das ist ein absolut unterschätzter Faktor. Kommen wir zurück auf deinen Körper und seine Biochemie. Deinem Körper ist es egal, ob du ein Ereignis erlebst, was zum Beispiel schlimm war, oder ob du darüber nachdenkst. Er erlebt die gleiche Reaktion, das gleiche Zeug kommt in deine Blutbahn. Dein Gehirn macht keinen Unterschied. Bedeutet, je länger du über negativen Erlebnissen meditierst, drüber brütest, sie wiederholst, deine Fantasie damit beschäftigst, desto höher ist dein Stresslevel im Blut. Jetzt kommt eine Liste, ich weiß gar nicht, ob ich die vorlesen will, die ist fast 2 Seiten lang, an Krankheiten, die man in Zusammenhang gebracht hat mit diesen erhöhten Stresshormonen im Körper. Und natürlich auch psychische Erkrankungen, die man mit langfristigem Stress in Verbindung gebracht hat. Zum Beispiel Angststörungen, Panikattacken, posttraumatisches Stresssyndrom, Depressionen, Phobien, Zwangsstörungen und andere Sachen. Die körperliche Liste, die jetzt hier vor mir liegt, die kommt von Herzkrankheiten über Magengeschwüre, Verstopfung, Reizdarmsyndrom, Schuppenflechte hatten wir eben schon mal, Spannungskopfschmerz über Akne, Prostataentzündung, Pilzentzündung, Verlust des Sexualtriebs, chronische Rückenschmerzen, Fibromyalgie, alles, also das alles. Ich kann, wenn du Lust hast, zeige ich dir die Liste am Ende nochmal. Okay, möchte gerne zu einer weiteren Aussage aus dem Buch kommen. Die ich total, also es ist auf der einen Seite faszinierend, aber auf der anderen Seite ist es total erschütternd. Also in meiner vorletzten Predigtvorbereitungszeiteinheit, die ich hatte, saß ich da und ich war kurz vorm Heulen. Weil ich dachte, gleich kommen meine drei Kids und ich muss vorher was kochen, ich kann jetzt nicht rumheulen. Das passt jetzt gerade zeitlich nicht rein und ich habe mich dann abgelenkt. Aber was mich so erschüttert hat, war das Bewusstsein, wie gut es Gott mit uns meint, wenn er all dieses Zeug in seinem Wort schreibt. Vergib, leg Wut und Zorn ab. Denk nicht ständig über negative Sachen nach. Hol die ollen Sachen nicht aus der Kiste immer wieder raus. Hack sie ab, lass sie los, bearbeite sie. Lass die Vergangenheit hinter dir. Guck nach vorne. Schau auf Gott und nicht auf deine Probleme. Selbst wenn wir diesen isolierten Bereich physischer Krankheit betrachten, zeigt Gott dir schlicht und ergreifend nur den Weg, wie du gesund sein kannst. Ich habe gelernt, dass jeder von uns zum Beispiel Krebszellen in seinem Körper hat, die da regelmäßig irgendwie auftauchen und entstehen. Aber ihr normales Immunsystem macht die platt. Da steht auch, wie das geht. Das kann ich dir alles nicht erklären. So schlau bin ich in dem Bereich nicht. Aber ich weiß eines. Lachen, vergeben, anderen Komplimente machen, dankbar sein. Das ist Medizin, die dein Immunsystem richtig pusht. Feindseligkeit und dein Herz. Er zitiert viele Studien und Beispiele. Ich muss mir dann aussuchen, welche ich jetzt rausnehme. Das war total schwer. Eine haben wir hier noch, eine Studie. Eine Universität hat in Amerika eine Studie durchgeführt. Und da ging es um einen Test bezüglich der Haltung von Feindseligkeit. Die haben ein Zusammentreffen von feindseliger negativer Einstellung und der koronaren Herzkrankheit festgestellt. Die hauptsächlichste feindselige Einstellung war Zynismus, der ein Ausdruck von Misstrauen der Motive anderer Menschen ist. Die am meisten angeführte Emotion in diesem Zusammenhang war Zorn bzw. Groll. Das Verhalten wurde überwiegend von Aggression bestimmt. Feindselige Menschen setzen mehr Adrenalin und Norepinephrin in ihrem Blut frei als andere. Allgemein gesprochen erhöhen diese Hormone den Blutdruck durch Verengung der Blutgefäße und einen erhöhten Puls. Feindselige Menschen haben auch erhöhte Cortisolwerte. Diese führen dazu, dass der Körper Salz zurückhält, welches das Blutdruckproblem noch verschärft. Eine weitere Studie in Finnland zeigte, dass Feindseligkeit ein Hauptrisikofaktor und ein Vorbote von Herzkrankheiten ist. Menschen mit dieser Grundhaltung hatten in der 9-jährigen Studie ein dreifach erhöhtes Risiko, an einer Erkrankung der Herzkranzgefäße zu sterben. Feindseligkeit scheint inzwischen ein sichereres Anzeichen für künftige Herz-Kranzgefäßerkrankungen zu sein, als die bisherigen Standardrisikofaktoren wie Rauchen, hoher Blutdruck und hohe Cholesterolwerte. Ein Mediziner, der Studien aus diesem Bereich zusammenfasste und auswertete, empfahl Ärzten, ihre Patienten nicht nur wegen den Risikofaktoren Bluthochdruck und Rauchen, sondern auch wegen einer Entwicklung oder dem Vorhandensein von Wut und Zorn abzufragen und gegebenenfalls an den Therapeuten zu überweisen. Ist das irre? Schlimmer als Rauchen? Also es hört trotzdem auf, gell? Aber Dr. John Sarno, ein Professor für klinische Rehabilitationsmedizin in New York, behandelte Tausende von Patienten mit Rückenschmerzen. Viele von ihnen litten zudem noch an anderen Krankheiten wie Spannungskopfschmerz, Migräne, Ekzemen, Colitis, Magengeschwüren, Asthma, Reizdarmsyndrom, Heuschnupfen und so weiter. Dr. Sarno fand heraus, dass chronischer Rückenschmerz häufig resultierte aus chronischer Spannung, Stress, Frustration, Angststörungen, unterdrückter Wut und Sorgen. Seine Theorie besagt, dass diese Spannungen die Durchblutung der Rückenmuskulatur stört und so die Sauerstoffzufuhr gedrosselt wird. Dies führt zu unter anderem chronischem Rückenschmerz, krampfhaften Schmerzanfällen, Kribbeln bis hin zu Taubheitsgefühlen. Der gestörte Blutfluss hatte eine weitere negative Auswirkung, nämlich dass Stoffwechselabfälle nicht abtransportiert wurden. Als Ergebnis ist auch die Entstehung von Fibromyalgie, Bindegewebsentzündung und anderen Krankheiten möglich. Dr. Sarno hatte große Erfolge, als er zusätzlich zu den üblichen physischen Behandlungsmethoden die zugrunde liegenden emotionalen Komponenten behandelte. Patienten, die teils für Jahrzehnte unter chronischen Rückenschmerzen litten, erlebten Heilung. Über 90% der so behandelten Patienten wurden völlig schmerzfrei. Ein Hauptpunkt war die Tatsache, dass die Patienten emotionale Schmerzen unterdrückt hatten, sich nicht eingestanden hatten. Menschen können Experten darin werden, das nicht zu fühlen, was sie eigentlich fühlen. Wir drücken unseren inneren Schmerz nicht aus, lassen ihn nicht an die Oberfläche, weil wir Angst davor haben. Und je mehr negative Gefühle wir unterdrücken und nicht bearbeiten, desto mehr innerer Druck baut sich auf. Seid ihr noch wach? Seid ihr noch da? Menschen, die seit ihrer Kindheit emotionale Reaktionen unterdrückt halten und dies in ihrem Erwachsenenleben für einen längeren Zeitraum tun, haben die Tendenz zu folgenden Merkmalen. Ich gucke jetzt mal keinen an. Perfektionismus. Man will keinen Grund liefern dafür, Ablehnung, Versagen oder Kritik zu ernten. Wunsch nach Kontrolle. Selbstzweifel oder Selbstironie. Menschen haben einen geringen Selbstwert, machen sich über ihre Eigenheiten lustig, weisen Komplimente radikal ab und machen hyperkritische Bemerkungen über ihre kleinsten Schwächen und Fehler. Promiskuität. Zu Deutsch Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnern ohne feste Bindung. Das kommt von einem geringen Selbstwertgefühl und dem extremen Wunsch, anderen zu gefallen und Zuneigung zu ergattern. Sie versuchen so, die Zuneigung und Sicherheit zu bekommen, die ihnen in ihrer Kindheit fehlte. Viele Menschen oder diese Menschen müssen lernen, sofort mit Gefühlen von Zorn umzugehen, sich schnell bei anderen zu entschuldigen und Gott um Vergebung für Zornausbrüche zu bitten, Atemübungen machen und dabei Danke zu Gott zu sagen für das Geschenk des Lebens, den Stolz hinunterschlucken und Gottes Weg wählen anstatt den eigenen. Angst. Die Amygdala ist der Teil des Gehirns, der Angst und Sorge kontrolliert. Angst wird mit einer Menge Erkrankungen, sogar Erkrankungen tödlicher Art, in Verbindung gebracht. Dazu gehören Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Colitis, Morbus Crohn, Reizdarmsyndrom, Magengeschwüre, Kopfschmerzen, Hauterkrankungen und Immunschwäche. Je größer die Angst, das haben wir ja am Anfang schon gelernt, desto größer ist was? Genau die Ausschüttung von Stresshormonen. Angst verursacht Stress, der auch besonders die Muskulatur des oberen Rückens und des Nackens trifft. Forschungen haben einen Zusammenhang ermittelt zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Sorgen. Die Medizin sagt heute über Magengeschwüre, dass 95% aller Magengeschwüre von dem Bakterium Helicobacter pylori kommen. Was hat nun Angst mit diesem Bakterium zu tun? Stress reduziert signifikant die Produktion von Verdauungssäften, inklusive der Salzsäure und den Verdauungsenzymen. Bei Stress unterdrückt der Körper den Blutfluss zum Verdauungstrakt und leitet ihn zu den Muskeln um, damit wir für Flucht oder Kampf vorbereitet sind. Und Helicobacter pylori freut sich. So, da hast du deinen Zusammenhang ganz verkürzt. So, das ein Beispiel, vielleicht schaffen wir noch ein zweites, lese ich euch vor in Anführungszeichen. Wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr schon, das steht hier auf Englisch, die Iris sagt das auf Deutsch und wenn die Iris komisch klingt, dann hat das mit dem Übersetzen zu tun. Dr. Kolbert beschreibt den Fall einer mittelalten Frau namens Louis, die in seine Praxis kommt und eine leichte Form von Arthritis hat. Besonders in den mittleren Gelenken in ihren Fingern. Damals, also als er diese Patientin hatte, das lag einige Jahre zurück, bevor er das Buch geschrieben hat, verstand ich sehr wenig über den Zusammenhang zwischen Ernährung, Gefühlen, Lebensstil und Krankheiten. Also verordnete ich ihr eine übliche Medikation gegen Entzündungen und schickte sie nach Hause. Ihr Zustand verbesserte sich ein bisschen, eine Zeit lang, aber dann entwickelte sie mehr Schmerzen, Schwellungen und Gefühle der Wärme in ihren Fingern. Ich machte Blutuntersuchungen und entdeckte dann, dass sie rheumatische Arthritis hatte. Also überwies ich sie zum Rheumatologen. Während ihres ursprünglichen Besuchs in meiner Praxis hatte ich sie auch nach ihrer persönlichen Geschichte, nach dem Hintergrund gefragt. Und sie erzählte mir, dass sie gerade durch eine sehr hässliche, bittere Scheidung durchgegangen war. Ihr Ehemann für 30 Jahre hatte sie verlassen für eine Frau, die halb so alt war wie sie. Der Mann war ziemlich reich und Lois musste sich jetzt daran gewöhnen, von einem Leben in einer Villa und ein teures Auto zu fahren, daran in einer kleinen Wohnung zu leben, ein kleines, rostiges Auto zu fahren und eben ihren Lebensstandard entsprechend zu senken. Sie war kaum in der Lage, ihre Rechnungen zu bezahlen mit dem, was sie als Unterhaltsvereinbarung, die getroffen worden war, erstmal empfing. Nur die Erwähnung des Namens ihres früheren Ehemannes bewirkte, dass die sanfte, süße Haltung und Erscheinung dieser Frau sich dramatisch veränderte. Ihr Gesicht wurde richtig verzerrt wie in einen Knoten und mit Zorn in ihrer tiefen, fast flüsternden Stimme erzählte sie mir, wie sehr sie ihren Ehemann oder ihren Ex-Ehemann hasste und ihm den Tod wünschte. Je mehr sie darüber sprach, desto kleiner schienen ihre Augen zu werden und ihr Blick immer trotziger. Eigentlich lächelte sie mich an, als sie mir erzählte, wie sehr sie sich wünschte, dass er sterben sollte und nicht einen friedlichen Tod. Sie wollte, dass er sein Leben schmerzhaft aushauchte und eben größere Leiden erfahren sollte, als sie sie erlebt hatte. Ich habe in meiner Praxis selten so tiefe Bitterkeit und Groll in einem Patienten gesehen. Ihre Worte machten die Luft in meinem Behandlungsraum buchstäblich kälter und gingen mir den ganzen Nachmittag noch hinterher. Ganz sicher hatte Lois viele Gründe, bitter zu sein. Aber Gründe produzieren nicht Bitterkeit. Haltung tut das. Lois hätte die Entscheidung treffen können darüber, wie sie sich fühlt bezüglich ihres ehemaligen Ehemannes und der Scheidung. Der Rheumatologe, den Lois besuchte, setzte sie auf verschiedene Medikamente für rheumatische Arthritis. Sie blieb gleichzeitig auch unter meiner Fürsorge als ihr Hausarzt. Gleichgültig, was der Spezialist verschrieb, ihr Zustand wurde immer schlimmer, als die Monate und Jahre vorbeigingen. Innerhalb weniger Jahre verwandelte sich diese einst liebevolle, sanfte, herzliche Frau in eine verdrehte, vornübergebeugte, deformierte Person. Ihr Gesicht erschien festgefroren in dem gleichen Ausdruck, den ich damals gesehen hatte, als sie mir das erste Mal so bitter von ihrem Ex-Mann erzählt hatte. Ihre Finger und Zehen waren schließlich deformiert. Ihr Nacken und ihr Rücken fingen auch an, sich zu verbiegen und zu verdrehen. Und das Ganze ließ sie in einer sehr jämmerlichen Haltung zurück. Als wir in den späteren Jahren uns unterhielten, wurde mir bewusst, dass ihre Bitterkeit und ihr Groll sie völlig übernommen hatten. Sie machte ihren Mann noch viele Jahre später nieder mit großer Vehemenz. Sie beschuldigte ihn als Ursache all ihren Schmerzens und sie schwor, ihm niemals vergeben zu wollen. Sie erzählte mir, dass sie sich nachts tröstete mit Bildern davon, indem sie sich vorstelle, wie er in einem Autounfall leiden und schließlich sterben würde. Sie sagte, das sei ihr einziger Trost, wäre der, dass er und seine neue Frau eines Tages in der Hölle brennen würden. Wenn ich Lois die Frage stellte, ob sie denken würde, dass sie jemals imstande sein würde, ihrem Ehemann zu vergeben, sagte sie mir völlig unverblümt, nein, ich werde das mir bewahren, bis ich ins Grab gehe. Damals hat ihr emotionaler Zustand mich in Erstaunen versetzt. Und ich hatte das Gefühl, dass diese verdrehten und bitteren Gefühle in ihr auch zu dieser Verdrehung ihres Körpers bildlich beigetragen hatten. Und ich wusste ganz genau, ich kann dieser Frau nicht helfen. Sie lehnte es auch ab, als ich versuchte, sie zu einem Psychiater zu überweisen. Sie blieb tatsächlich extrem bitter bis zum Tag, als sie starb. Heute bin ich fester der Überzeugung, dass Bitterkeit und Unversöhnlichkeit eigentlich ihre Arthritis ausgelöst haben. Hätte sie diese schwierige Entscheidung getroffen, ihrem Ehemann zu vergeben, hätte sie das wahrscheinlich vor schrecklichen Schmerzen und Leiden in ihrem physischen Leib bewahrt. Am Ende war es dann so, dass ihr Groll nicht ihren Ex-Mann verletzte oder dessen neue Frau, sondern eigentlich nur sie selbst in ihrem Körper und in ihrer Seele. Obwohl es gegenwärtig nicht einen eindeutigen wissenschaftlichen Beweis gibt zwischen Krankheit und dem Gefühl der Bitterkeit und Schuld, sind diese Gefühle doch fast immer ganz eng verbunden mit Wut, Angst und Depression. Die letzteren drei sind sehr stark verbunden mit der Entstehung von Krankheiten. Sie provozieren eine starke Stressreaktion im Körper. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Groll und Bitterkeit Ausdrucksformen von Wut sind. Sie sind die schwelende Asche, die zurückbleibt von Feindseligkeit und Wut. Ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass Angst und Depression ihre Wurzeln haben in Empfinden von Schuld und eine Person denkt, dass sie niemals echte Vergebung empfangen hat. Ja, ich mache einen Sprung, lass was weg und lese uns noch was über die Lois vor. Bevor sie starb, glaube ich, dass Lois tatsächlich in die Falle des Hasses noch hineingetappt war. Ihre Bitterkeit und ihr Groll hatten solche Tiefen erreicht und wurden ständig angefeuert von den Erinnerungen, die Wut immer wieder in ihr anfachten, sodass sie ihren früheren Ehemann und seine neue Frau nicht nur hasste, sondern sie hasste eigentlich alles an ihrem Leben. Sie hasste, wo sie lebte und wie sie lebte, wie sie aussah und wie sie sich fühlte. Sie fing sogar an, sich selbst zu hassen. Eine Weile bevor sie starb, zog Louis weg. Ein Verwandter informierte mich, dass sie in beinahe kompletter Lähmung gestorben war. Ihr Körper war zum Gefängnis geworden, das gefüllt war mit physischem und emotionalem Schmerz. Als ich diese Nachricht hörte, konnte ich nicht anders als denken, dass ihr Leiden, das so schwer und so verheerend war, eigentlich unnötig gewesen war. Sie war einst so attraktiv und verheißungsvoll gewesen, aber sie hatte ihren Gefühlen erlaubt, sie aufzuzehren und sie ihres Potenzials zu berauben. Dr. Kolbert schreibt über Hass. Nach Jahren der Begegnung mit Menschen, die voller Hass waren, muss ich sagen, es gibt wenig oder fast gar keine Liebe in Personen, die extreme Bitterkeit, Groll, Wut und Hass ausstrahlen. Hass nimmt immer mehr und mehr emotionalen Platz ein, bis es zuletzt alle positiven Gefühle verdrängt. Blanker Hass ist ein furchterregendes, gruseliges Ding, wenn man es bei Menschen sieht. Es ist nah an aller Art von Boshaftigkeit. Hass beginnt zunächst mit einer kleinen Kränkung oder einem Kummer. Also einem Umstand, einer Beschwerde, Missgunst, der eine Person denken lässt, etwas ist schmerzhaft und ungerecht. Diese Einschätzung kann entweder real sein oder auch nur eingebildet. Dr. Fred Luskin hat das Konzept der Kränkung genau untersucht und definiert sie wie folgt. Erstens, es passiert etwas in meinem Leben, das ich nicht wollte, dass es geschieht. Und zweitens, ich kompensiere das Problem, indem ich ständig darüber nachdenke. Wenn diese beiden Dinge gleichzeitig passieren, vermieten wir quasi zu viel Platz in unserem Kopf an diese spezielle Verletzung. Jetzt stell dir einmal vor, du bist Vermieter, du hast ein Gebäude mit mehreren Wohnungen und du vermietest 90% dieser Wohnungen an Verbrecher, Alkoholiker, Drogenabhängige und Räuber. Was würde wohl passieren? Aller Wahrscheinlichkeit nach würdest du einen Haufen Probleme bekommen. Von der Beschädigung des Hauses bis hin zur deutlichen Wertminderung wegen des kriminellen Umfelds. Nicht zu vergessen, dass solche Mieter vielleicht auch nicht unbedingt zuverlässig ihre Miete zahlen. Schlussendlich würden die 10% der gesetzestreuen Mieter verantwortlich sein, die wirtschaftliche Last des gesamten Gebäudes, also deine Raten und die Instandhaltungskosten, zu tragen. Früher oder später würdest du das Gebäude nicht mehr halten können und unter dem ständigen Druck der Probleme zusammenbrechen. Das Gleiche gilt für dein emotionales Wohlergehen, besonders wenn du es dir leistest, Kränkungen, Neid, Groll und andere Ärgernisse und Verletzungen zu beherbergen. Wenn ein Mensch zu viel inneren Wohnraum an giftige Gefühle vermietet, werden am Ende alle Gedanken beeinflusst, nicht nur die, die sich auf das Negative beziehen. So wird eine Person schnell zynisch, misstrauisch und pessimistisch, in einigen Fällen auch wütend oder depressiv. Wenn der Mensch dann noch durch eine Opfermentalität alle Schuld und Verantwortung für das eigene Wohlergehen oder das Fehlen davon nach außen verschiebt, ist ein Teufelskreis geboren. Das habe ich nicht verdient, das hätte mir nicht passieren dürfen, das war ungerecht, jemand anderer hat bekommen, was mir zugestanden hätte, keiner wertschätzt, was ich tue und so weiter und so weiter. Mag alles sein, aber deine Reaktion auf das Unrecht entscheidet, was du erntest. Das ist das Traurige dabei oder das Gute. Jemand, der dieses Spiel spielt, also der Schuld nach außen verschiebt, wird psychologisch abhängig von der Person, die er beschuldigt. Er erlebt sich selbst als absolut hilflos und unfähig, sein Leben zu verbessern. Das Wort Gottes sagt uns andere Dinge. Das Wort Gottes sagt, du kannst dein Leben gestalten. Das Wort Gottes sagt dir, was du tun kannst, um lange und gesund zu leben. Das Wort Gottes sagt dir, wie du Heilung erfahren kannst. Ich habe ein paar Bibelstellen und dann bin ich den Sack zu und den Rest, wenn es euch interessiert, könnt ihr dann am Mittwoch anhören. Prediger 11,10, da steht, halte dir den Ärger von der Seele und die Krankheit vom Leib. Unsere Bibelstelle vom Beginn, Kolosser 3. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Wir könnten jetzt ergänzen, weil wenn du das nicht tust, wenn dein Adrenalin, Cortisol, Norepinephrin und hast du nicht gesehen, Hormonspiegel so unermesslich steigen, dass sie dich fertig machen werden. Und wenn du das nicht willst, geh doch Gottes Weg anstatt den deinen. Gottes Weg ist immer der beste. Und wenn du ihn nicht gehst, gehst du ihn nicht, weil du denkst, deiner oder ein anderer Weg ist besser. Und das tust du nur, wenn du Lügen glaubst. Das, was mich erschüttert beim Lesen dieses Buches oder bei anderen Dingen, ist einfach nur die Tatsache, dass die Bibel so schrecklich recht hat. Und dass dir all die Rebellion, die dir dieses geile Gefühl der Überheblichkeit kurz gibt, nicht hilft, sondern dass sie dich kaputt macht und nicht den, auf den du einen Hals schiebst oder der dir sagt, rauch nicht, mach dies nicht, du willst das ja dann. Also das ist ja dieser Trotz und das ist so töricht eigentlich und das Leben ist doch so kurz und wir wollen es doch genießen. Also ich will es genießen. Also ich bin mehr als je motiviert und mein Gottesfurcht-Level hat neues Futter gekriegt durch das Lesen dieses Buches. Zu sagen, liebe Iris, vergib schnell, tu schnell Buße, bring dein kleines Herz in Ordnung, weil dann kannst du diesen Faktor ausschalten. Weil ich habe keine Lust, krank alt zu werden. Alt ja, aber gesund und immer aufwärts steigend. Amen. Sprüche 14, Vers 30. Ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes. Aber Eifersucht ist Fraß in den Gebeinen. Hiob 5, 2. Denn den Narren bringt der Unmut um und den Unverständigen tötet der Eifer. Ja. Galater 6. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Ich weiß, hier geht es vorrangig um die Ewigkeit, um die Zeit nach deinem Tod. Aber es geht auch, davon bin ich überzeugt, um das Leben im Überfluss, was Jesus uns versprochen hat, was er uns so gerne geben möchte. Das beste Gegengift, schreibt Dr. Kolbert, für eine Kränkung, für dein Anstoßnehmen am Verhalten der anderen Person ist es, mit einem Akt der Großzügigkeit und Freundlichkeit zu reagieren. Wenn du das tust, vermietest du mehr Raum in deinem Herzen an die Liebe, anstatt an Unversöhnlichkeit, Hass, Wut, Bitterkeit oder irgendein anderes toxisches Gefühl. Weigere dich, deine körperliche und seelische Gesundheit wegzuwerfen. Der frühere Präsident Südafrikas, Nelson Mandela, sagte auf die Frage hin, wie er denn 27 Jahre, lass dir das nur mal auf der Zunge zergehen, 27 Jahre im Gefängnis überstanden hätte, ohne Bitterkeit zu entwickeln. Zitat fängt an, Bitterkeit verletzt nur dich selbst. Wenn du jemanden hast, gibst du ihm deinen Verstand und dein Herz. Und diese beiden Dinge sollte man nicht weggeben. Wenn Jesus zu dir sagt, liebe deine Feinde, tu Gutes denen, die dich hassen. Bete für die, die dir fluchen. Gibt er dir nicht nur ein geistliches Allheilmittel und die Bewahrung deiner Rettung in die Hand, er zeigt dir gleichzeitig auch noch, wie du deinen Adrenalin, Cortisol, Norepinephrin und hast du nicht gesehen, Hormonspiegel unten halten kannst und du nicht am Herzinfarkt irgendwann umfällst. Das hat mich bewegt. Die positiven Nebenwirkungen dem Gehorsam Gottes Wort gegenüber, lass es mich so sagen. Das fand ich so krass. Und mein Fazit nach meinem arbeiten, war eigentlich das. Einzig und allein unsere Unwissenheit, unsere Ahnungslosigkeit machen es überhaupt möglich, dass wir Gottes Güte anzweifeln können. Es ist viel besser, als du heute raffst und als ich heute raffe. Und ich hoffe und bete, dass das, was ich dir gerade vorgelesen und erzählt habe, war ja mehr ein Vorlesen, dazu beigetragen hat, dass es ein Stück tiefer in dein Herz gefallen ist, wie gut Gott ist. Gott steht nicht hier und schimpft dich aus und sagt, vergib, du böser Bub oder du böses Mädchen, sondern Gott steht so da und sagt, vergib. So wie du deinem Kind sagst, Schatz, bitte trink das Benzin nicht oder den Chlorreiniger aus dem Bad. Trink ihn nicht, Schatzilein. Es ist nicht die boshafte, dich kontrollieren wollende Autoritätsperson, die das Ziel hat, dich fertig zu machen. Es ist die Liebe, die spricht, wenn sie diese Worte sagt. Die Liebe, die spricht, vergib, lass los, lege ab und ziehe an. Das hat mich bewegt. Und ich möchte gerne mit euch in eine kurze Gebetszeit einsteigen und lade euch ein, bitte steht doch auf. Lass uns stehend miteinander vor Gott gehen. Vielleicht kann das Lobpreisteam auch nochmal zurückkommen. Bisschen instrumental und dann würde ich gerne nochmal in eine kurze Zeit der Anbetung und auch des Gebets von hier vorne einsteigen. Vater Gott, ich danke dir. Also mir hat das Buch geholfen. Mir hat es eindrücklich vor Augen geführt, wie gut es ist, das zu tun, was du sagst. Es ist heilsam meinem ganzen Leib, buchstäblich, medizinisch, wissenschaftlich erklärt. Und da sind noch so viele Dinge, die wir noch gar nicht verstanden haben und die wir vielleicht auch nie erschließen werden, solange wir noch da sind, Herr. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt durch die Reihen gehst und dass du jeden Einzelnen bei der Hand nimmst, der jetzt hier mit einem offenen Herzen zugehört hat und ihm oder ihr zeigst, welche Schritte jetzt zu gehen sind. Da ist vielleicht der Schritt, Gott, es tut mir leid. Ich habe festgehalten an Unversöhnlichkeit. Da kommt immer wieder diese Person klongen vor mein inneres Auge und ich ärgere mich. Und ich lasse das heute los, das kann dein Gebet sein. Oder Vater, ja, wenn wir unterdrückte Gefühle haben, keinen Zugang hatten zu Gefühlen, dann hilf uns heute durch den Heiligen Geist, sie zu entdecken. Und hilf uns, Gott, die Wurzeln von Krankheit, die jetzt da ist, gegenwärtig ist oder sich vielleicht am Aufbauen ist und vielleicht erst in Jahrzehnten durchbrechen würde. Lass uns die Wurzeln heute Morgen ziehen. Heiliger Geist, gib uns das Geschenk der Buße. Gib uns Gnade, dass wir kapieren, wo wir falsche Haltungen und Einstellungen angenommen haben. Und lass uns jetzt davon umkehren. Ich werde jetzt einfach einen Augenblick auch still sein mit dir zusammen und lade dich ein, in der Stille vor Gott ganz persönlich Entscheidungen zu treffen, Dinge abzulegen, Dinge klarzumachen. Mach das jetzt vor Gott.